NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
29. November 1939. Der Todestag des Politikers Philipp Scheidemann.
Wenn ich am 16. Juli 1865, als ich das Licht der Welt erblickte, der ganzen Umgebung wegen mich sofort totgelacht hätte, so wäre das vielleicht das Gescheiteste gewesen. Mancher spätere Verdruss wäre mir erspart geblieben.
Augenzwinkernd beginnt Philipp Scheidemann mit diesen Sätzen seine Memoiren. Als die beiden Bände 1928 erscheinen, hat der Sozialdemokrat schon ein Säureattentat von Nationalisten und Militaristen knapp überlebt. Trotzdem bleibt er furchtlos. Harte Jahre stehen dem Politiker noch bevor. Mut hatte Scheidemann auch schon bewiesen, als er 1883 in die noch verbotene SPD eintrat.
Er ist ein zeitlebens sicher sehr couragierter Mann gewesen. Sein Vater starb früh. Dann konnte er die höhere Bürgerschule nicht zu Ende besuchen. Also er hat das Druckerhandwerk gelernt. Viele der Führungspersönlichkeiten der Sozialdemokratie stammen aus diesem Bereich.
Historiker Bernd Faulenbach ist Vorsitzender der Historischen Kommission der SPD.
Er hat dann einen klassischen Aufstieg in der Sozialdemokratischen Partei gemacht, dann Redakteur bei Zeitungen geworden ist, Chefredakteur geworden ist.
Scheidemann arbeitete für sozialdemokratische Blätter in seiner hessischen Heimat sowie in Nürnberg. Die SPD hatte in nahezu jedem Kreis im Deutschen Reich eine Zeitung. Scheidemann konnte blendend argumentieren und witzig schreiben, sagt der Historiker Wolfram Püther von der Universität Stuttgart.
Daneben hat er von Anfang an es verstanden, mit seiner rednerischen Kraft Menschenmassen zu fesseln. Das ist ganz wichtig für ein Zeitalter der Massenpolitisierung.
Der Reichstag war bereits das politische Forum für die Entscheidungen im Deutschen Kaiserreich geworden. Scheidemann kandidierte erstmals 1898 für das Parlament. Die Wahlbeteiligung lag damals höher als bei heutigen Bundestagswahlen.
Die Sozialdemokratie war die erste Partei, die sich gezielt auf diesen Massenmarkt ausrichtete. Und das bedeutete, dass man die Menschen umwarb, dass man in geschlossenen Sälen, aber auch unter freiem Himmel auftrat, zwar ohne Mikrofon. Dazu bedurfte es auch einer gewissen physischen Robustheit. Und Scheidemann war jemand, der umgehen konnte mit den neuen rednerischen Anforderungen an diesen neuen Politikertypus.
Im zweiten Anlauf gelang es Scheidemann 1903 in den Reichstag einzuziehen, als Abgeordneter für den Wahlkreis Solingen. Monate später hielt der Neuling seine erste Rede im Parlament. Er sprach zu einer Gesetzesvorlage zur Reinhaltung von Luft und Wasser.
Die Wupper ist unterhalb Solingens tatsächlich so schwarz von Schmutz, dass, wenn Sie einen Nationalliberalen darin untertauchen, Sie ihn als Zentrumsmann wieder herausziehen können.
Heiterkeit im Reichstag, wo es bisher immer ernst und nüchtern zuging. Der damals 38-Jährige wurde zum umjubelten Redner seiner Partei, geradezu ein Star.
Wenn die Sozialdemokratie im Reichstag zu generellen Fragen Flagge zeigen will, dann redet Scheidemann die Zierde der sozialdemokratischen Reichstagsfraktion in dieser Hinsicht.
Die Zeitungen berichten ausführlich über die Debatten. Scheidemanns Reden stehen in den Berichten häufig im Mittelpunkt. Nach seinem Einzug in den Reichstag gelingen ihm schnell die nächsten Karriereschritte, sagt Historiker Püther.
8 Jahre später wird er in den Parteivorstand gewählt, 10 Jahre später wird er Fraktionsvorsitzender.
Im Sommer 1914 gehörte Scheidemann zu jenen Sozialdemokraten, die sich an die Seite von Kaiser Wilhelm II. Stellten. Nach dem Attentat auf den Thronfolger Franz Ferdinand hatte der deutsche Kaiser Österreich-Ungarn den Beistand im Kriegsfall zugesichert. Österreich erklärte Serbien den Krieg, Deutschland nur Tage später den Russen und Franzosen.
Es muss denn das Schwert nun entscheiden, mitten im Frieden über Feld und der Feind. Darum auf zu den Waffen.
Weil ein schneller Siegfrieden nicht in Sicht war, wie das Militär ihn angekündigt hatte, plädierte Scheidemann aber bereits 1915 für einen Verständigungsfrieden. Als im April 1917 dann auch noch die USA Deutschland den Krieg erklärten, hielt Scheidemann im Reichstag eine große Friedensrede.
Auf beiden Seiten lebten die leidenden Völker mit Vertröstungen hingehalten, dass nun die endgültige Entscheidung unmittelbar bevorstehe und dass es nur notwendig sei, nur ein kleines Weilchen zu gedulden. Darüber sind nahezu 3 Jahre vergangen.
Philipp Scheidemann wollte sich von den Militärs und den Nationalisten nicht mehr länger hinhalten lassen. Seine Partei hatte sich durch den Krieg bereits gespalten. Die Linken gründeten die unabhängige Sozialdemokratische Partei Deutschlands, USPD. Die übrig gebliebenen, zu denen auch Scheidemann gehörte, nannten sich fortan Mehrheits-SPD, MSPD. Der sozialdemokratische Parteihistoriker Bernd Faulenbach.
Die Militärführung hat praktisch eine Diktatur ausgeübt. Und die Spannung zwischen diesen gemäßigten Leuten und dem Militär sind während des Krieges schon beträchtlich.
Scheidemann appellierte deshalb in seiner Rede im Reichstag an die Besonnenen im Parlament, aber auch an die Politiker der Kriegsmächte.
Es ist genug. Jeder Mann mit Verantwortungsgefühl und Gewissen solle sich die Frage vorlegen, ob es erträglich wäre, immer neue 100.000 auf die Schlachtbank zu schicken. Es wäre ein Glück für ganz Europa, wenn wir schnellstens einen Frieden der Verständigung haben können.
Scheidemann machte sich für eine Verhandlungslösung stark, sagte aber auch klipp und klar, dass er ein Friedensdiktat niemals zulassen werde.
Man hat sogar vom Scheidemann-Frieden geredet. Das war ein Friede ohne Annexionen und ohne Reparationen. Und er hat dann auch mit im Reichstag eine Mehrheit zustande gebracht, die dann 1917 eine Resolution durchgebracht hat, in der ein solcher Friede dann gefordert wurde.
Der Krieg ging trotzdem weiter, obwohl er nicht mehr zu gewinnen war. Selbst die oberste Heeresleitung glaubte im September 1918 nicht mehr an einen Sieg. Die Militärs forderten sogar die Regierung dazu auf, einen Waffenstillstand anzustreben. Die Front bröckelte an vielen Stellen, wie Scheidemann erklärte.
Der Gegner führt ständig neue, frische Reserven in die Schlacht. Noch steht das deutsche Heer festgefügt und wehrt siegreich alle Angriffe ab. Die Lage verschärft sich aber täglich und kann die oberste Heeresleitung zu schwerwiegenden Entschlüssen zwingen. Unter diesen Umständen ist es geboten, den Kampf abzubrechen, um dem Volke nutzlose Opfer zu ersparen.
Die Ereignisse auf den Schlachtfeldern zwangen schließlich die politische Führung in Verhandlungen mit den Alliierten. Doch die Regierung hatte für Friedensgespräche längst keinen Verhandlungsspielraum mehr. Der Frieden wurde zum Diktat. Scheidemann erinnert sich im Rückblick.
Waffenstillstandsbedingungen waren so furchtbar, dass die Waffenstillstandskommission, der sehr hohe Offiziere angehörten, sie nicht etwa unterzeichne, sondern erst bei der obersten Heeresleitung anfragen ließ, was zu tun sei. Darauf telegrafierte Generalfeldmarschall von Hindenburg. Versuchen Sie Milderung dieser und jener Punkte. Gelingt die Durchführung dieser Punkte nicht, so ist freilich unter flammendem Protest trotzdem abzuschließen.
Scheidemann war Staatssekretär in der Regierung von Max von Baden. Kaiser Wilhelm II. War noch an der Macht, aber die Rufe nach seiner Abdankung wurden immer lauter. Scheidemann sagte zu den Abgeordneten der MSPD-Fraktion:
Jetzt heißt's, sich an die Spitze der Bewegung stellen, sonst gibt's doch anarchische Zustände im Reich.
Soldatenräte hatten vereinzelt schon die Macht übernommen. Der Kaiser war nicht mehr zu halten. Am 9. November 1918 überschlugen sich die Ereignisse. Das Volk hatte genug von der Monarchie. Max von Baden verkündete noch die Abdankung des Kaisers, übertrug dann aber sein Amt als Reichskanzler an den Sozialdemokraten Friedrich Ebert. Der Reichstag glich einem großen Heerlager.
8 weitere Soldaten gingen ein und aus. Viele trugen Waffen. Verstürmte ein Haufen von 8 weiteren Soldaten in den Saal. Scheidemann kommt schnell vom Schlossbalkon aus, redet Liebknecht. Liebknecht will die Sowjetrepublik ausrufen. Was? Nun sage ich die Situation klar vor Augen. Deutschland eine russische Provinz? Nein, 1000 Mal nein.
Vor dem Reichstag hatte sich eine Menschenmenge versammelt. Scheidemann ging auf den Balkon und sprach zu den Menschen.
Das Alte und Morsche, die Monarchie ist zusammengebrochen. Es lebe das Neue, es lebe die Deutsche Republik.
Dass sich jemand hinstellt und von einem Fenster aus zu den Menschen spricht, das ist eine große Aufführung. Scheidemann war ein politischer Aufführungskünstler.
Scheidemann war bekannt und beliebt. Sein parteiinterner Rivale Friedrich Ebert, mit dem er sich den Parteivorsitz teilte, hielt sich im Hintergrund, hat nicht das große Wort geschwungen, sagt Historiker Wolfram Püter.
Generell wird man sagen können, dass in einer Situation, einer Revolution, natürlich diejenigen Politiker in besonderer Weise im Mittelpunkt stehen, die reden können, die auftreten können.
Der Rat der Volksbeauftragten, dem Scheidemann und Ebert angehörten, bereitete in aller Eile die Wahlen zur Nationalversammlung vor, die dann das erste Mal Anfang 1919 in Weimar tagte. Friedrich Ebert wird zum Reichspräsidenten, Philipp Scheidemann zum Reichsministerpräsidenten gewählt. Erst später wurde daraus wieder die Amtsbezeichnung Reichskanzler, erklärt Parteihistoriker Faulenbach.
Die Weimarer Reichsverfassung hat ja darin ihr Spezifikum, dass der Reichspräsident eine sehr starke Position hat. Scheidemann hat die Bedeutung dieses Amtes des Reichspräsidenten offenbar unterschätzt.
Fortan war Ebert der mächtige Mann. Ohne ihn konnte Scheidemann keinen Frieden mit den Kriegsgegnern schließen. Die Bedingungen des Versailler Vertrages hatten nichts mit dem Verständigungsfrieden zu tun, den Scheidemann angestrebt hatte. Es handelte sich um ein Diktat.
Was den Versailler Vertrag anbelangt, waren sich ja alle deutschen Parteien einig, dass man diesen sogenannten Schandvertrag, wenn dann nur mit zusammengebissenen Zähnen, akzeptieren konnte.
Das haben Ebert und andere auch nicht anders gesehen. Realistisch, als er gesagt, wir haben keine Wahl. Das war der Unterschied.
Ebert war dafür, Scheidemann dagegen. Er trat von seinem Amt als Reichsministerpräsident zurück, wurde Oberbürgermeister von Kassel, blieb aber Reichstagsabgeordneter. Für die Nationalisten und die Rechten war er der Novemberverbrecher. Ihm gab man unter anderem die Schuld an der Kapitulation der im Felde unbesiegten Armee und an der Abdankung des Kaisers. Für die Feinde von rechts war Scheidemann das Sinnbild der Dolchstoßlegende.
Wie umstritten er war, kann man daraus auch entnehmen, 1922 wird ein Attentat auf ihn verübt beim Spaziergang, ein Säureattentat, bei dem er dann zwar nur leicht verletzt war, aber bei dem die Absicht bestand, ihn umzubringen.
Philipp Scheidemann war bis zur Machtergreifung der Nationalsozialisten Abgeordneter im Reichstag.
Deutschland ist nun erwacht.
Im März 1933 flüchtete Scheidemann aus Deutschland und ging ins Exil nach Dänemark. Als erstem Deutschen wurde ihm im Ausland von den Nationalsozialisten die deutsche Staatsbürgerschaft aberkannt, sagt Wolfram Püter, Historiker an der Uni Stuttgart.
Scheidemann hat das dänische Exil gewählt, unter anderem auch, weil er sich der nordischen Sozialdemokratie verbunden fühlte. Letztlich hat ihn die dänische Sozialdemokratie aufgenommen, ihm Heimat geboten, ihm auch finanziell unter die Arme gegriffen, denn er bekam ja keinen Pfennig mehr vom Deutschen Reich.
Einsam und verarmt starb Philipp Scheidemann am 29. November 1939 in Kopenhagen im Alter von 74 Jahren, erklärt Bernd Faulenbach, Vorsitzender der historischen Kommission der SPD.
Also von daher ist dieses Schicksal schon ein Stück weit auch ein trauriges Schicksal.
Im Gegensatz zu seinem Rivalen Friedrich Ebert ist Philipp Scheidemann innerhalb der Sozialdemokratie ziemlich in Vergessenheit geraten. Als der Mann, der am 9. November 1918 die Republik ausrief, ist er jedoch in den Geschichtsbüchern vermerkt.
Im Zeitzeichen erinnerte Wolfram Stahl an Philipp Scheidemann, der heute vor 75 Jahren gestorben ist. Redaktion Ronald Feisel.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.